Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benjamin Golme und Sie hören Kontrafunk aktuell. Es ist der 12.12.25.
Es gibt unbeweisbare Sachen. Für dich ganz klar, für andere matt. Man kann niemanden begreiflich machen, wie ein Weihnachtsstollen zu schmecken hat. Gerade mit absoluten Dingen ist bei vielen nichts zu wollen. Du kannst keinen zur Wahrheit zwingen. Das gilt fürs Leben wie für Stollen.
Peter Flaches Adventskalender in Reimen.
Am heutigen Tag haben wir im Kontrafunk übrigens etwas Besonderes. Wir haben einen Schwerpunkt.
Da geht es ja auch um Geld, Geld, das man unter der Vorgabe einer intergalaktisch unterstützten Erdallianz und den missbrauchten Kindern versucht hat, einzuwerben. Und da ist er natürlich auch in irgendeiner Weise drauf hineingefallen.
Das sagt Roman von Alvensleben, Strafverteidiger von Prinz Reuß. Wir werden den sogenannten Reichsbürgerprozess in unseren Sendungen heute thematisieren. Sowohl später bei 1820 als auch im Rechtsstaat und auch in dieser Sendung. Wir sprechen gleich mit Gisela Friedrichsen. Die Gerichtsreporterin hat RAF- und NSU-Prozesse begleitet und geht beim Reuß-Prozess jetzt mit der Justiz ins Gericht. Außerdem bei uns, wir schalten nach Tel Aviv zu unserem Korrespondenten Pierre Heumann. Mit ihm blicken wir unter anderem auf den Tod eines Milizenführers im Gazastreifen und auf die humanitäre Lage vor Ort. Mit dem Rechtsanwalt Christoph Schmischke geht es um seinen Mandanten Professor Stefan Manninger. Dem wird seit Jahren vorgeworfen, er sei rechts, auch Rassismus wird ins Spiel gebracht und es wird gefordert, er müsse seine Arbeit bei der Bundespolizei verlieren. Nur Beweise für die Behauptungen fehlen. Und Frank Wahrlich ist heute auch mal wieder mit dabei, mit einem Kommentar zum deutschen Umgang mit der größten Oppositionspartei. Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Unsere nächste Geschichte ist so skurril, dass sie entweder nur das Leben schreiben kann oder ein Staatsanwalt mit viel Fantasie. Der Spross eines Adelsgeschlechts lehnt sich gegen die Regierung auf. Er knüpft Verbindungen nach Russland, seine Mitstreiter legen Waffendepots an, eine AfD-Abgeordnete ist ebenfalls im Kreis der Verschwörer. Auf Staatskosten bezahlt sie eine Astrologin, die der Gruppe die Karten legt und Tipps gibt, wie eine Regierung nach einem Putsch aussehen könnte. Die Gruppe forscht das Parlament aus und bereitet den bewaffneten Sturm auf den Reichstag vor. Die bunte Mischung aus Ex-Soldaten, Polizisten, Köchen und Survival-Experten ist bereits etwas in die Jahre gekommen. Dieser Fakt führt dann zu dem Namen Rentnerputsch. Das soll so in Deutschland passiert sein. Das soll die Geschichte hinter dem sogenannten Reichsbürgerprozess sein. Die Geschichte von Heinrich dem 13. Prinz Reuß und seinen Mitstreitern. Die Gruppe steht vor Gericht und wird nun das vierte Weihnachten in Haft verbringen. Es geht um den Vorwurf einer terroristischen Vereinigung, Hochverrat. Und in dieser Woche hat Prinz Reuß seine Aussage getätigt. Wir begrüßen dazu Deutschlands bekannteste Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Sie haben in Ihrer Laufbahn Terrorprozesse begleitet, Wirtschaftsskandale, Morde, die ganze Bandbreite der Justiz. Welchen Eindruck haben Sie von diesem Prozess?
Ja, wenn ich mir anschaue, dieser Fall ist ja als größter Terrorprozess der Nachkriegszeit von einer Justizsprecherin angekündigt worden, dann muss ich sagen, es ist der seltsamste Terrorprozess, den ich je erlebt habe. Ich habe die letzten RAF-Prozesse mitbekommen, ich habe den ganzen NSU-Prozess durchgearbeitet. Überall ging es um Tote, um Verletzte, um schlimmste Verbrechen, um Morde, um Bombenattentate, um Anschläge. Also wirklich schreckliche Dinge. Und hier haben wir ein Verfahren, da geht es eigentlich nur darum, dass ein paar Menschen, von denen man sagen könnte, die haben vielleicht nicht alle Tassen im Schrank gehabt damals oder so in dieser Richtung, Aber die haben nichts gemacht. Es gibt keine Tat in dem Sinn, dass man sagen könnte, also hier ist einer verletzt worden, hier ist jemandem Schaden zugefügt worden, hier ist wirklich ein Verbrechen begangen worden, unter dem Menschen gelitten haben, wo es Opfer gegeben hat. Nichts dergleichen, gar nichts. Sondern hier haben nur ein paar Leute etwas gedacht oder drüber schwadroniert oder sich unterhalten, die erstens mal höchst unterschiedlicher Art sind, also von der verschworenen Gemeinschaft, von der in der Anklageschrift die Rede ist, habe ich also bisher noch nichts erlebt. Alles Leute, die ganz unterschiedlicher Herkunft, auch mit unterschiedlichen Ambitionen, die passen eigentlich alle gar nicht so übermäßig gut zusammen, außer dass sie vielleicht gegen Corona waren damals oder dass sie sich nicht impfen lassen wollten. So muss man das, glaube ich, ausdrücken.
Allerdings wäre ja schon die Vorbereitung einer solchen Tat strafbar und man kann sagen, die Sicherheitsbehörden haben Schlimmeres verhindert. Die Kernthese ist ja, die Gruppe war bewaffnet, sie war auch schon im Bundestag und hat das da ausgekundschaftet und sie wollte mit Gewalt die Regierung stürzen. Was ist denn da jetzt bereits belegt?
Davon ist noch herzlich wenig belegt. Also wenn wir jetzt mit den Waffen anfangen. Der Prinz Reuß hat gestern ausgesagt, er hatte in seinem Gartenhaus im Schloss Weidmannsheil in Bad Lobenstein, da gab es einen Tresor und da hat er die alten Jagdwaffen seines Großvaters oder Vaters aufbewahrt, der nämlich Jäger gewesen ist. Das ist also Jagdmunition gewesen. Er selbst hat nie eine Waffe besessen, also die er verwendet hat. Er ist auch kein Jäger, er hat nie geschossen. Also das stimmt schon mal überhaupt nicht. Die Munition, die man da gefunden hat, die passt vielleicht zu diesen alten Jagdwaffen. Das weiß man alles noch nicht. Also davon ist noch nicht die Rede, aber jedenfalls, das ist keine Munition, mit der man ein Maschinengewehr zum Beispiel bestücken könnte und damit dann in den Reichstag marschieren. Ich weiß auch gar nicht, wie man sich das vorstellen soll. Dazu schweigt die Anklage auch. Wer da schwer bewaffnet dieses riesige Gebäude stürmen sollte, also großes Fragezeichen.
Einer der Angeklagten war ja vor Ort, also beziehungsweise zwei der Angeklagten waren im Reichstag, unter anderem Maximilian Eder, also Ex-Soldat und ein ehemaliger Elite-Polizist. Was haben die denn da gemacht?
Die sind da durchgegangen und die haben Fotos gemacht. Bei den Fotos kann man sich fragen, wer fotografiert denn sowas? Da kann man also, wenn man denen eine böse Absicht unterstellt, sagen, ja, die haben irgendwie einen Aufzug fotografiert oder einen Notausgang. Also das könnte im weitesten Sinne vielleicht für die Vorbereitung eines Reichstagssturms gedient haben. Aber man weiß auch, dass diese Fotos nie verwendet worden sind. Die hat nie einer angeschaut. Also das kann man schon wieder vergessen. Der Maximilian Eder hat ausgesagt unlängst, dass das völliger Wahnsinn gewesen wäre, ein Kamikaze-Unternehmen. Das macht doch kein vernünftiger Soldat. Also da hätte sich niemand gefunden, der da hingegangen wäre und auf eigene Faust da irgendwie versucht hätte rumzuballern. Ganz abgesehen davon, es gibt ja so viele Sicherheitskräfte, da wäre einer nicht weit gekommen. Nicht?
Prinz Reuß hat sich in dieser Woche zum ersten Mal auch zum Tatvorwurf eingelassen. Er hat es jetzt nicht gänzlich abgestritten, dass da irgendwas ist. Er sieht sich aber getäuscht. Können Sie uns konkret sagen, was er dargestellt hat?
Ja, er hat dargestellt, dass er von Maximilian Eder, also von dem Oberst AD, gehört hat, dass es also so eine Allianz gäbe von den ehemaligen Siegermächten zum Beispiel, die die Regierung hier ablösen will, irgendwann, wann auch immer, keine Ahnung, wussten sie auch alles nicht. Das ist aber eine Erfindung. Das kommt zum Teil aus den QAnon-Narrativen aus den Vereinigten Staaten, wo man von einem Deep State geschwurbelt hat, also einem verbrecherischen Staat, der im Untergrund also Kinder missbraucht und ganz schlimme Dinge tut. Er hat das dann auch in den sozialen Medien gefunden, also nicht bei den öffentlich-rechtlichen, sondern auf irgendwelchen zwielichtigen Kanälen. Da hat er sich da also auch informiert und hat das erstmal geglaubt und hat dann auf das Drängen von Eder hin 50.000 Euro zur Rettung dieser Kinder, die da angeblich im Untergrund missbraucht werden, die hat er dafür gespendet. Jetzt kann man sich natürlich an den Kopf fassen und kann sagen, wer glaubt denn bitte schön sowas? Wer glaubt denn, dass da eine Allianz aus den ehemaligen Siegermächten mit einer Million Soldaten plötzlich hier in Deutschland einmarschiert, die Regierung stürzt und diese im Untergrund befindlichen Anlagen zum Kindesmissbrauch aushebt? Das ist natürlich so aberwitzig, aber anscheinend damals, das war ja alles zu Corona-Zeiten, wo die Leute sich keinen legalen Austausch mehr gab, wo man nicht mehr mit den Nachbarn oder mit so einfach zusammenkommen konnte, sondern wo die Leute sich sowas zusammengesponnen haben.
Das ist ein spannender Punkt. Also unter den mehr als 20 Angeklagten sind ja eben Maximilian Eder und Michael Fritsch. Und beide waren ja Teil der maßnahmenkritischen Bewegung während der Covid-Maßnahmen, haben auch auf Bühnen gesprochen.
Ja, die haben da auf Demos gesprochen, genau, und haben da also auch aufgerufen dazu, dass man das nicht alles glauben soll. Aber das war eigentlich friedlich. Da war von Gewalt und dergleichen nicht die Rede und auch nicht von einem Sturm auf den Reichstag. Und Reuß hat das also gestern vehement zurückgewiesen, dass er niemals irgendeinen Putsch oder sowas im Kopf gehabt habe, weil er erstens mal grundsätzlich gegen Gewalt ist und auch der Meinung ist, dass sowas nie gut endet. Und das war niemals seine Absicht.
Machen die Anwälte eigentlich auch geltend, dass die Angeklagten auch quasi ein Stück weit Opfer dieser brutalen Corona-Maßnahmen sind? Also zum Beispiel Dirk Settelmeier von Michael Fritsch?
Das ist eigentlich weniger bisher thematisiert worden. Aber man hat schon herausgearbeitet, dass die Leute eigentlich über diese Demonstrationen sich überhaupt kennengelernt haben. Nicht, da sind ja ganz unterschiedliche Bundestagsabgeordnete, eine ehemalige Richterin oder dann der hochadliche Prinz oder eine Frau, die eigentlich mehr so eine Waldorf-Schülerin, die vor allen Dingen Leuten helfen will und so. Also so eine Frau, die immer, wenn Not am Mann ist, einspringt und Menschen hilft. Lauter solche ganz unterschiedlichen Personen sitzen dann eben auf der Anklagebank und sollen alle gemeinsam fest entschlossen gewesen sein, diesen Staat zu stürzen. Also irgendwas von Gewalt habe ich bisher da noch nicht gehört, dass man das irgendwie hätte nachweisen können.
Seit Prozessbeginn haben wir auch immer wieder gehört, dass die Angeklagten auch intime Untersuchungen über sich ergehen lassen mussten. Können Sie das bestätigen? Können Sie uns beschreiben, wie sowas abläuft?
Sie werden behandelt wie Terroristen eben. Und bei Terroristen ist es üblich, dass eben, wenn sie in die Justizvollzugsanstalt kommen oder dann ins Gerichtsgebäude gefahren werden, dass sie dann sich nackt ausziehen müssen, dass dann in Körperöffnungen gegriffen wird und geguckt wird, ob da irgendwo was versteckt ist. Das war bei Leuten von der RAF natürlich nicht fernliegend. Aber bei diesen Leuten hier, die nichts gemacht haben, die nicht mal eine Fensterscheibe eingeworfen haben, ist das also wirklich überhaupt nicht mehr verhältnismäßig. Und es ist wohl bei den Frauen auch jetzt schon etwas zurückhaltender gehandhabt worden, aber die Männer werden, glaube ich, nach wie vor so behandelt, wenn sie das Polizeiaufgebot sehen, nicht? Was da an jedem Verhandlungstag aufgefahren wird, es ist unfassbar. Diese Angeklagten, die dürfen nicht mal allein auf die Toilette gehen, sondern links und rechts werden sie untergehakt von einem Wachtmeister und dann auf die Toilette geführt und wieder ausbegleitet zu ihrem Sitzplatz. Man fragt sich, wieso eigentlich? Der Zuschauerraum ist durch eine schalldichte Glaswand abgetrennt von dem Verhandlungsraum. Also da ist keinerlei Berührung. Was sollen die denn machen? Oder man fasst sich nur an den Kopf und fragt sich, hat dieser Staat eigentlich keine anderen Probleme, als gegen diese zum Teil betagten, harmlosen Spinner, Entschuldigung, wenn ich dieses Wort benutze, aber so kommt es mir vor, mit einem solchen Aufwand, jetzt haben wir schon 100 Verhandlungstage in Frankfurt und in anderen beiden Gerichtsorten in Stuttgart und in München nähert man sich auch, oder 100 Tage Marke.
Also so wie Sie das schildern, lade ich Sie jetzt mal ein zu einer spekulativen These. Es sind ja bereits zwei Angeklagte verstorben. Norbert G. verstarb im März 2024, Hildegard L. starb gerade im Oktober. Halten Sie es für möglich, dass diese Art der Behandlung mitverantwortlich ist für die Tode dieser Menschen? Das wäre ein sehr schwerer Vorwurf.
Das würde ich so nicht sagen. Ich meine, die beiden sind, soweit ich informiert bin, an Krebs gestorben. Dass natürlich eine solche Erkrankung in einer Haftanstalt nicht so behandelt werden kann, wie sie in Freiheit behandelt wird, das kann man auch annehmen. Beide sind ja auch dann ein paar Tage vor ihrem Tod entlassen worden, aber da war es dann eh schon zu spät. Und also man kann sicher den Tod nicht auf diese Behandlung zurückführen, denn Krebs hat damit nichts zu tun.
Aber der Krebs kommt ja auch nicht von jetzt auf gleich, würde ich mal meinen. Und wenn diese Menschen, die um die 70 Jahre alt sind, trotzdem in Haft bleiben, gibt es da kein milderes Mittel?
Ja, natürlich gäbe es mildere Mittel. Man könnte ihnen Fußfesseln anlegen, zum Beispiel, nicht wie man es bei anderen Gefangenen auch macht, wenn keine Fluchtgefahr besteht. Und ich meine, bei einem 74-Jährigen, oder da gibt es ja noch einen Angeklagten, der schon über 70 ist, also ich weiß nicht, ob da partout immer noch diese Haft angebracht ist. Aber es ist eben ein Terrorverfahren und da gibt es keine Grenzen für U-Haft. Nicht bei einem normalen Strafverfahren ist die U-Haft ja begrenzt. Entweder wird vorher verhandelt und es ist dann auch ein Urteil in Sicht. Aber im Terrorverfahren können Sie die Leute unbegrenzt einsperren in U-Haft.
Die Anklage wurde also vor 2 Jahren erhoben. Ein Urteil wird aber nicht vor 2027 erwartet. Was wird da noch ans Tageslicht kommen? Wird es tatsächlich noch gelingen, einen klaren Nachweis zu erbringen?
Also ich bin mal gespannt, wenn die Waffenfrage kommt, ob da tatsächlich, ich meine, es ist Munition gefunden worden. Aber natürlich bei den alten ehemaligen Soldaten ja sowieso. Der eine, der hat ja offenbar Waffen der NVA mitgenommen. Was bei Reuß noch gefunden wird, so an alten Kram, ich meine, der hat halt von seinen Vorfahren irgendwelche verrostete Munition irgendwo rumliegen gehabt. Er hat gesagt gestern, er hatte vor, das irgendwann zu entsorgen oder an einem Museum zu geben oder so, weil das kein Mensch das sich dafür interessiert hat, aber das hat er dann irgendwie vergessen und das lag halt da. Das klingt immer so martialisch. Ah, sie hatten Waffen, aber was waren denn das überhaupt für Waffen? Waren das Waffen, mit denen man einen Reichstagsturm überhaupt hätte machen können? Bisher ist ein Nachweis, dass tatsächlich da ein Plan war. Das fehlt, da ist nichts da. Da ist Gerede und ein Warten auf den Tag X, wenn die Allianz kommt und dann alles anders wird und dann ein Stromausfall sein wird und was weiß ich alles. Auf diesen Tag hat man gewartet und der ist von einem Monat auf den anderen verschoben worden und ist nicht passiert. Und dann irgendwann, noch vor der Verhaftung, haben mehrere dieser Angeklagten gesagt, ach, das ist alles Quatsch und jetzt vergessen wir das nicht. Also die Gefahr, die von diesen Leuten ausgeht, also von der bin ich bis heute nicht nach 100 Verhandlungstagen nicht überzeugt.
Sie haben an eine intergalaktisch unterstützte Erdallianz geglaubt. Ja. Sie wollten Kinder aus den Fängen von Pädophilen befreien. Sie haben keinen Umsturz geplant. Das sagen die Angeklagten im Terrorprozess um die Gruppe Reuß. Wir sprachen mit der Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen. Vielen Dank.
Aber gerne.
Und noch ein Hinweis auf unsere heutige Live-Sendung ab 18 Uhr. Auch da geht es um diesen Prozess. Die Lebensgefährtin von Prinz Reuß wurde nach 3 Jahren aus der Haft entlassen. Romy Arndt spricht heute mit ihrer Anwältin. Die deutsche Politik bietet derzeit ein ganz besonderes Schauspiel. Egal, ob sie grün gemacht wird, rot gemacht wird oder schwarz gemacht wird, in einem Punkt sind sie sich einig, die AfD ist das Problem des Landes. Also eine Partei, die seit etwa 10 Jahren existiert, die noch nie in einer Bundesregierung saß, die auch noch nie in einer Landesregierung saß. Ist am Ende etwa der Landrat von Sonneberg an allem schuld? Der ist ja schließlich von der AfD. Mehr Gedanken dazu jetzt von Frank Wahrlich in unserem Kommentar des Tages.
Es hat sich etwas verändert, beschreibt es ein Bundestagsabgeordneter der AfD. Er war fast 20 Jahre in der CDU, bevor er zur AfD wechselte. Im Bundestag hatte er mit seinen früheren Parteifreunden immer ein paar Worte gewechselt. Nichts Politstrategisches, einfach ein wenig professionelle Freundlichkeit. Man kannte sich aus dem Landesverband. Jetzt schweigen, wegsehen, demonstratives Übersehen, das ist wie abgesprochen und befohlen. Das passt zu der Entwicklung, die AfD in den Medien so schlecht wie möglich darzustellen. Fliegen deren Abgeordnete in Ausübung ihres Mandates in die USA, wird von Abzocke von Steuergeld gesprochen. Mit Trump herumkumpeln, das ist fast so übel wie die unterstellte Putin-Nähe. Die Parteichefin Weidel, eines der seltenen Interviews, wird von Sendezeit abgreifen, von miesen Weidel-Tricks geschrieben. Weidel hetze und beschwere sich auch noch. Ihr Auftreten sei eine Medienmasche. Vorneweg dabei die Blätter des Springer Verlages. In TV-Talkrunden wird über die schlimme AfD diskutiert, aber nicht mit AfD-Politikern selbst gesprochen. In Umfragen ist die AfD klar stärkste Partei. In wenigen Monaten stehen Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an. Die Big Shots unserer Demokratie suchen die Scheinwerfer. Vorneweg Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident und CSU-Chef. Manchmal rutscht ihm bei der Verteufelung der AfD ein wahrer Satz heraus. Der AfD gehe es nur um Mandate und Macht, sagt er bei einer Veranstaltung mit dem Unionsspitzenkandidaten in Stuttgart. Das ist so einfach wie richtig. Es geht um Mandate, es geht um Teilhabe und Mitbestimmung. Kurz, es geht um das, was wir als Demokratie bezeichnen. Dem CSU-Politiker geht es natürlich nicht um Mandate und Macht. Das ist so ordinär, so gewöhnlich. Nur nebenbei, in Bayern wird zeitgleich mit Baden-Württemberg in Städten und Gemeinden gewählt. Da geht es um 40.000 Mandate, das kommunale Rückgrat der CSU, auch deshalb das AfD-Bashing. Da hat einer Furcht, deshalb die Geschichte vom bösen Wolf. Söder will doch alle Schäfchen für sich. Cem Özdemir, der Spätzle-Türke, wie er sich selbst einmal bezeichnete, übt sich in der Rolle des Wirtschaftsverstehers, des flexiblen Grünen, der Autos und Arbeitsplätze mag. Özdemir, Kandidat in Baden-Württemberg, wird im TV herumgereicht. Übung macht den Landesvater und den Cem populär. Wahlkampf für die Grünen. Dabei ist klar, wer Union wählt, bekommt Özdemir und die Grünen als Partner. Für die Grünen die letzte Chance nach 15 Jahren Niedergang. Für die Union ist der kleinere Koalitionspartner der Taktgeber der Politik. Da ist die Union unterwürfig. In Rheinland-Pfalz, auch da wird im März gewählt, wird die AfD per Verwaltungsvorschrift bei Bürgermeisterwahlen geduckt. Der SPD-Innenminister tut das Seine, wo immer es demokratisch aussieht, das Gegenteil von demokratischer Teilhabe aber erreicht wird. Wenn doch über die AfD gesprochen werden muss, dann über die menschenfeindliche Partei. Das ist ein großer Begriff, aber ohne Inhalt. Menschenfeindlich, was soll das sein? Hauptsache, das Label wird verwandt. Vielleicht bleibt bei dem einen oder anderen Wähler doch etwas hängen. Nur unterhalb der Bundes- und Landespolitik schwindet der Glaube an die Bösartigkeit der AfD. In Gelsenkirchen wurde jetzt in geheimer Wahl ein AfD-zweiter Bürgermeister gewählt. Reaktion unserer Demokraten: Wer so wählt, ist kein Demokrat. Ach ja, die Kampfzone soll ausgeweitet werden, wo man doch schon verloren hat. Die AfD sei so stark, weil wir als unsere Demokratie so schwach sind, hat sich der Kanzler in die Debatte eingebracht. Genau wie Söder hat Merz unbeabsichtigt etwas Richtiges gesagt. Die Merkel-Demokraten bekommen nichts auf die Reihe. Weder irgendeine Reform von praktischem Nutzen, noch eine Wende der Migrationspolitik. Als Moraldemokraten verweigern sie, jenseits von Ankündigungen, jede sinnvolle Arbeit für das Land. Zuspruch kommt nur von den Damen der Talkshows, von TV-Kaspern und Gutmenschen und den Schreibern der Springerpresse. Das ist die Blase, in der die Merzens und Söders zu Hause sind. Bis März also wird das Kontaktverbot zur AfD aufrechterhalten. Bis zu den Landtagswahlen zeigen sich unsere Demokraten und ihre Schreiberlinge super giftig. Und dann wird ihnen allen kotzübel sein.
Das war der Kommentar des Tages von Frank Wahrlich. Rund um die AfD gibt es zwei Neuigkeiten. Vorgestern wurde in Gelsenkirchen ein AfD-Mann überraschend zum Vizebürgermeister gewählt. irgendwer hatte da wohl nicht richtig gebrandmauert und er bekam 3 Stimmen mehr, als seine Fraktion hat. Und der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat einen neuen Brandenburg-Trend veröffentlicht. Die AfD liegt jetzt bei 35%. Auf Platz 2 kommt die SPD mit 22%. Außerdem will fast jeder zweite Brandenburger jetzt Neuwahlen. Allerdings hat die SPD noch fast 4 Jahre Zeit, um das Ergebnis bis zu den nächsten regulären Wahlen zu drehen. Seit 10. Oktober gilt offiziell eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Es ist der Anfang eines 20-Punkte-Plans, der zu einer Befriedung des Konflikts beitragen soll. Wir haben jedoch auch schon mehrfach berichtet, dass diese Waffenruhe brüchig ist und es immer wieder zu Schusswechseln oder Bombenabwürfen kommt. Ende Dezember ist ein weiteres Treffen zwischen Donald Trump und Benjamin Netanyahu geplant und Donald Trump hat angekündigt, dass er Anfang kommenden Jahres das Gaza Board of Peace formieren wird. Wir schalten nach Tel Aviv zu unserem Korrespondenten Pierre Heumann. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Golme.
Erstmal ein aktueller Eindruck zur Stabilität des Waffenstillstandes. Was können Sie dazu sagen?
Es ist stabiler, als ich das eigentlich gedacht hätte. Es gibt ab und zu Schusswechsel, aber im Prinzip ist es viel, viel ruhiger, als bevor er in Kraft trat. Im Moment ist es relativ ruhig auf beiden Seiten. Ja.
Als der Friedensplan also am 10.10. in Gang gesetzt wurde, da gab es ja schon auch ein bisschen Euphorie, aber es gab auch große Skepsis. Würden Sie also ein erstes positives Fazit der vergangenen 2 Monate ziehen?
Wenn man die Ansprüche tief schraubt und davon ausgeht, dass wir jetzt von der ersten Phase sprechen und die erste Phase war eben Rückkehr der Geiseln, das hat eigentlich funktioniert. Es gab zwar Verzögerungen, aber das hat funktioniert im Wesentlichen. Ein toter Israeli ist noch dort und man weiß nicht, ob und wann er zurückgeliefert wird. Die Frage ist, wie das jetzt weitergeht. Und das ist dann die zweite Phase und die ist wesentlich komplizierter als die erste Phase.
In der jüdischen Allgemeinen ist in dieser Woche zu lesen, dass Yasser Abu Shabab erschossen wurde, dass es also innerpalästinensische Konflikte gibt. Wer ist das eigentlich?
Abu Shabab war einer der wichtigen oder einer der großen Milizienführer in Gaza. Es gibt etwa 4, 5 Milizen, die eigentlich, wenn sie so wollen, Kollaborateure der Israelis sind. Also die sind dort stationiert, die würden ohne Hilfe der Israelis nicht überleben, keine 2 Tage. Die werden auch von den Israelis ausgerüstet mit Munition. Die werden von den Israelis verpflegt. Die kämpfen gegen die Hamas. Also die sind in gewissen Gebieten, in gewissen Städten, Warlords, würde man auf Englisch sagen, und die beherrschen dieses Gebiet und kämpfen wo auch immer gegen die Hamas. Und das ist natürlich klar, dass die Feinde haben, also innerhalb des Gazastreifens. Und es ist nicht auszuschließen, dass es da weitere interne Abrechnungen gibt.
Abu Shabab wurde jetzt also getötet, erschossen. Weiß man genaueres zu den Hintergründen?
Das könnte jemand von der Hamas sein, das könnte ein Sympathisant der Hamas sein, das könnte ein interner Konkurrent sein, das ist, glaube ich, nicht bekannt. Ich würde einfach davon ausgehen, dass es in Zukunft weitere solche Morde gibt, weil eben diese Milizen, deren Ziel ist es, die Hamas von der Macht zu entfernen und das passt vielen Leuten in Gaza nicht.
Es ist natürlich die Frage, ob die richtige Antwort auf die Hamas eine von Israel finanzierte Miliz sein kann. Also wir haben auf der einen Seite die Großmiliz Hamas und dann haben wir andere Milizen, die von außen finanziert werden. Es klingt ja auch wie ein von außen herangetragener Bürgerkrieg. Also noch mehr Waffen, noch mehr Tote. Ist das eine sinnvolle Strategie?
So gesehen ist es keine sinnvolle Strategie. Und ich weiß auch nicht, ob es in diese Richtung läuft in der Zukunft, weil das kommt jetzt sehr darauf an, was in der zweiten Phase passiert. Aber im Moment ist es, Sie haben nach der Waffenruhe gefragt am Anfang, also die Waffenruhe, wenn man davon spricht, dann meint man die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Wie gesagt, die funktioniert einigermaßen. Intern brodelt es, weil eben auch die Hamas sehr viele Feinde hat. Es gibt 2 Meinungsumfragen zur Frage, wie viele Sympathisanten hat die Hamas in Gaza. Und die widersprechen sich total und ich weiß nicht, welche richtig ist. Die eine sagt, etwa 70-80% der Leute unterstützen die Hamas und deren Ziele. Und dann gibt es eine andere, die sagt genau das Gegenteil. Für mich ist es offen, wie groß die Unterstützung der Hamas ist, wenn man auf eine dieser Umfragen sich abstützt.
Donald Trump will Anfang 26 dieses Gaza Board of Peace gründen. Nach seiner Aussage wollen da Könige, Präsidenten und Premierminister auch dabei sein. Was ist bis jetzt schon bereits bekannt über die Zusammensetzung des Boards? Was sollen die machen?
Ja, das ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit und es ist noch vieles im Unklaren, unter anderem auch, wer dort vertreten sein soll und wer diesen Board leitet, abgesehen von Donald Trump, der sich da zur Verfügung stellen will, wie er gesagt hat. Aber es geht um sehr viele heikle Fragen und die Phase 2 wird mit Sicherheit komplexer und unruhiger verlaufen als bisher die Phase 1. Es geht erstens um die Entwaffnung der Hamas. Da stellt sich die Frage, erstens, unter welchen Bedingungen ist die Hamas dazu bereit? Wer will das übernehmen, wenn die Hamas an den Waffen festhalten will? Und von welchen Waffen sprechen wir überhaupt? Sprechen wir von Raketen? Oder sprechen wir von Revolvern und Gewehren? Also das sind alles offene Fragen, auf die noch niemand eine feste Antwort hat. Das Einzige, was man weiß, ist, dass Trump und auch die Israelis gesagt haben, also wenn die Hamas sich nicht freiwillig entwaffnet, werden das die Israelis übernehmen und dann hätten wir wieder einen neuen Krieg, also die Fortsetzung des bisherigen Kriegs. Das steht ziemlich fest. Die Hamas sagt, wir geben die Waffen ab unter bestimmten Bedingungen. Die Bedingungen sind, an wen geben wir die Waffen ab? An die palästinensische Autonomiebehörde? Oder das wäre für sie eventuell akzeptabel? Oder an eine arabische Truppe? Das ist weniger wahrscheinlich, weil die bisher nicht zustande gekommen ist. Also einige Zusagen, zum Beispiel von Indonesien, die lagen vor. Die waren bereit, Truppen nach Gaza zu schicken, auch um die Hamas zu entwaffnen. Sie haben aber dieses Angebot wieder zurückgezogen, wahrscheinlich, weil es eben eine unmögliche Mission ist. Dann ist die Frage, die man im Peace Board diskutieren muss, wer soll das regieren? Also Peace Board ist quasi der Verwaltungsrat, nach wenn wir schweizerisches Aktienrecht da bemühen. Aber es geht auch darum, wer regiert hier in Gaza? Und das ist auch eine offene Frage. Ist das die palästinensische Autonomiebehörde? Ist das eine reformierte palästinensische Autonomiebehörde? Sind das arabische Staaten, die sich da zur Verfügung stellen?
Ist es aus Ihrer Sicht auch möglich, dass es eine Art von reformierter Hamas gibt, also eine gemäßigte Hamas, die auch Polizeiaufgaben selber übernehmen darf und quasi gekauft wird oder deren Einverständnis und Frieden gekauft wird, dadurch, dass eben der Aufbau tatsächlich vorangeht und humanitäre Hilfe geleistet wird?
Theoretisch ist es möglich, aber es scheint mir sehr wenig wahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich, weil erstens würden die Israelis das nie akzeptieren, dass auch eine reformierte Hamas hier, also im Gazastreifen, die Geschäfte führt. Und die Hamas hat auch noch nie bisher zu verstehen gegeben, dass sie dazu bereit wäre. Reformierte Hamas würde bedeuten, ohne Waffen zum Beispiel, würde bedeuten mit einer neuen Ideologie. Das wäre dann keine Hamas mehr.
Die Vorstellung, die man häufig von Gaza hat, ist, dass die Hamas da eine sehr, sehr enorme Machtstellung hat und vieles kontrolliert, bis zu alles kontrolliert. Wenn man danach sagt, so jetzt gibt's die ja nicht mehr, dann erschließt sich das ja gar nicht. Wir haben ja in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg oder nach der DDR auch so eine Situation gehabt, dass die Menschen, die damals in Verantwortung gewesen sind, ja doch einfach mitgenommen werden müssen. Es muss ja einen Prozess von Enthamasifizierung geben. Und die müssen aber trotzdem beteiligt sein an den künftigen Verwaltungsaufgaben.
In Gaza gibt es auch Vertreter der Fatah, also der relativ gemäßigten Palästinenser, die von der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah bezahlt werden. Also die werden bezahlt, haben aber nichts zu tun, sie dürfen nichts tun, sei das jetzt Polizisten der Fatah oder seien das Krankenpfleger oder Putzpersonal. Die sind dort, werden, wie gesagt, von Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde bezahlt. Sie dürfen nicht arbeiten, weil die Hamas das nicht zulässt. Und das wären dann eben Substitute für die Hamas-Angestellten. Das wäre kaum vergleichbar mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man auf die Nazis angewiesen war, in der Justiz zum Beispiel oder in den Spitälern oder wo auch immer, weil es sonst keine anderen Personen gab, so wie ich das verstehe. Aber in Gaza ist es anders, weil ein Teil der Bevölkerung wird eben nicht von der Hamas finanziert, sondern von Abbas, darf aber nicht arbeiten.
Zwischen Weihnachten und Silvester wollen sich Benjamin Netanyahu und Donald Trump wieder treffen. Was wollen die besprechen?
Neben den Themen, die wir jetzt besprochen haben, geht es auch um die internationale Stabilisierungskräfte. Das soll eine Truppe sein, die eben dort für Ordnung sorgt, Polizeikräfte oder auch Militärs. Wer da mitmacht und welche Aufgaben die genau hat und wie sie ausgerüstet ist und wer das alles bezahlt, das sind alles offene Punkte, über die wahrscheinlich eben Ende Dezember in Florida diskutiert wird. Was rauskommt, das wird man sehen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil es gibt auch verschiedene Interessen an dieser Polizeitruppe, an Stabilisierungstruppe, würden sich sehr gerne die Katari und vor allem auch die Türken beteiligen. Die Türken würden sehr gerne in Gaza eine große Rolle spielen. Das würde den Israelis nicht passen und auch den Ägyptern nicht, weil damit die Moslembrüder in Gaza wieder stärker Fuß fassen würden. Und das sind alles offene Fragen, die letztlich wahrscheinlich von Trump diktiert werden. Also die Israelis haben sehr viel an Einfluss verloren über den Gang der Dinge. So gesehen hat Netanyahu eigentlich den Krieg verloren, weil er im Moment sehr wenig zu sagen hat, was in Gaza passiert. So hat er sich das nicht vorgestellt. Er hat auch immer vom Ende der Hamas-Herrschaft gesprochen. Im Moment rüstet die Hamas wieder auf. Sie nutzt den Waffenstillstand, um eben sich zu stärken. Sie rekrutieren Leute. Sie sind im Moment wieder personalmäßig sehr stark besetzt.
Über Israel-Gaza hängt ein Sturmtief mit schweren Regenfällen. Was können Sie uns sagen über die aktuelle humanitäre Lage in Gaza?
Sie ist ziemlich schlimm, würde ich sagen, weil Sie sehen auf den Bildern, dass ein Großteil der Gebäude, der Infrastruktur nicht mehr bewohnbar ist. Die Leute wohnen im Zelt und im Moment, wie Sie sagen, ein Sturm zieht über die Region mit riesigen Regenfällen. Das ist das eine. Die Versorgung ist besser als noch während des Kriegs, aber immer noch ungenügend. Geplant waren 600 Lastwagen pro Tag, die nach Gaza geliefert werden. Im Moment kommen 460 Lastwagen an. Es hat mehrere Gründe. Erstens kontrollieren die Israelis sehr genau, was da reinkommt, weil sie eben schlechte Erfahrungen haben, dass unter dem humanitären Vorwand auch Güter transportiert wurden, die nicht nur humanitär sind, sondern auch militärisch eingesetzt werden können. Es gibt strenge Sicherheitsprüfungen der Israelis, das alles verzögert. Und dann ist die große Frage, wohin werden diese Güter geliefert? Ein großer Teil wird von der Hamas beschlagnahmt und dann auf dem Schwarzmarkt verkauft, was zu sehr hohen Preisen führt, was die humanitäre Not nicht gerade erleichtert. Es gibt zu wenig Wasser und der Winter könnte noch kälter werden in den nächsten Wochen. Also das sind alles Dinge, die schlimm sind.
Nach dem Waffenstillstand soll Frieden und Wiederaufbau kommen. Das wird aber ein enormes Unterfangen, unter anderem wegen der mehrstöckigen Tunnelsysteme. Rechnen Statiker mit komplexen Herausforderungen. In den unterirdischen Trümmern werden auch Waffen und Chemikalien befürchtet. Über die aktuelle Lage in Israel und Gaza sprachen wir mit unserem Korrespondenten im Nahen Osten, Pierre Heumann. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Professor Stefan Manninger hat eine lange Karriere in der Wissenschaft hinter sich. Er war an der Bundeswehruniversität, er war an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit und der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 2020 wurde er dann Professor an der Bundespolizeiakademie. Diese Karriere klingt so amtlich, wie nur eine Karriere klingen kann. Doch Stefan Manninger wird seit Jahren angefeindet. Mal geht es um seine Zeit in Südafrika, mal um seine Publikationen in der Jungen Freiheit oder um Äußerungen, die während Vorlesung gefallen sein sollen. Der Fall ging sogar bis in den Bundestag und die Redaktion von NDR und Ippen Media. Immer wieder geht er auch juristisch gegen Anwürfe vor. Dabei wird er unterstützt von der Kanzlei Höcker und wir begrüßen seinen Anwalt Dr. Christoph Schmischke. Guten Tag.
Hallo Herr Görme, vielen Dank.
Bis 2021 lief es für Ihren Mandanten ja soweit gut. Ich habe Auszüge seines Lebenslaufes gerade präsentiert. Dann aber kamen erste Vorwürfe auf. Das Portal BuzzFeed berichtete von einer vermeintlich rechten Vergangenheit. Was war so Kern der Recherche? Was stand drin?
Genau, also vielleicht mal vorweg. Die Vorwürfe, die damals geäußert worden waren, die sind mittlerweile ohnehin komplett widerlegt. Das heißt, es konnten keine Verstöße festgestellt werden und das ist auch allen Beteiligten klar. Diese innerbehördliche Aufklärung, die da stattgefunden hat, die ist überhaupt nicht zu beanstanden, ist auch nie beanstandet worden. Man kann also sagen, es ist feststehend, dass er niemals irgendwelche Dienst- oder Beamtenpflichtverletzungen begangen hat. Also eigentlich, muss man dazu sagen, ist Herr Manninger von allen rechtlich relevanten Vorwürfen rückstandslos rehabilitiert. Und im Übrigen, auch das ist da ein bisschen durcheinander gekommen, ihm ist auch niemals der Lehrauftrag entzogen worden. Also Sie haben ja gerade so ein bisschen seinen Werdegang akademischen nachgezeichnet und tatsächlich läuft diese Karriere weiterhin. Und er lehrt bis heute auch ununterbrochen und das soll auch so bleiben.
In diesem Artikel kam unter anderem eine vermeintliche Verbindung zum Institut für Staatspolitik vor, also zu Götz Kubitschek, der ja mittlerweile deutschlandweit bekannt ist und dessen Institut auch vom Verfassungsschutz beobachtet wurde bis zur Auflösung. Welche Kontakte hatte Herr Manninger dahin?
Das kann ich sehr kurz beantworten. Er hat überhaupt keine persönlichen Kontakte, die ihm da zum Teil unterstellt worden sind. Tatsächlich ist er in diesem Verein ausgetreten, 20 Jahre bevor er dann auf den Plan der Verfassungsschutzbehörden kam. Und deswegen kann er zur weiteren Entwicklung dieses Vereins auch gar nichts sagen, außer dass er mit all dem überhaupt nichts zu tun hat.
Nach diesem Artikel, wie Sie schon geschildert haben, gab es ja dann eine interne Untersuchung an der Bundespolizeiakademie. Dabei wurden auch über 70 Zeugen gehört. Was waren das für Zeugen und hat einer von denen dann tatsächlich auch Rassismus oder Rechtsextremismus attestieren können?
Nein, wie gesagt, also er ist von diesen Vorwürfen vollständig freigesprochen worden. Und es ist im Grunde ähnlich wie bei einem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren. Sobald solche Vorwürfe in der Welt sind, muss natürlich die Dienstherren bzw. Aufsichtsbehörde diesen Vorwürfen nachgehen. Und genau das ist auch geschehen. Und die Ergebnisse sind klar gewesen am Ende. Also er ist von allen Vorwürfen in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht freigesprochen worden.
Einer der Journalisten, die den ersten Artikel geschrieben haben, legte dann 2022 nochmal nach und berichtete über eine Studie. Sein Fazit war, Manningers Publikationen wiesen seit Ende der 1990er Jahre kontinuierlich neurechte Positionen auf, die mit den Kernelementen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar seien. Das ist natürlich ein harter Passus. Das klingt ja fast so, als wenn Ihr Mandant ein Verfassungsfeind ist.
Genau, also gerade mit diesem Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung wurde von vornherein immer hantiert. Man muss allerdings dazu sagen, das ist natürlich ein juristisch feststehender Begriff. Für Personenmehrheiten sieht das Gesetz beim Verstoß gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung insbesondere vor, dass diese eben dann verfassungsschutzbehördlich beobachtet werden können. Zu Herrn Manninger wurde derlei immer auch mal geschrieben. Allerdings haben wir dann in dem Gerichtsverfahren auch feststellen können, dass diejenigen, die das geäußert haben, sich auf ziemlich eher schwächere Standpunkte, schwächere Lesarten im Grunde zurückgezogen haben. Da hieß es dann plötzlich, naja, gemeint sei gar nicht unbedingt Verstoß gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung im juristischen Sinne, sondern eher so im allgemeinen Sprachgebrauch, obwohl der Begriff als solcher ja schon gar nicht existiert. Und das ist im Grunde typisch für diese Art von Framing. Da werden irgendwelche belasteten Begriffe benutzt, um den Betroffenen eben in eine bestimmte Schublade stecken zu können. Und am Ende ist es aber viel weniger als das. Also, um es kurz zu machen, einen tatsächlichen Verstoß Herrn Manningers gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gibt es nicht und substantiiert ist solch ein Vorwurf auch tatsächlich nie.
Das haben Sie dann eben auch vor Gericht ausgefochten, aber dennoch blieb ja genug hängen. Also die Geschichte ging ja dann auch bis in den Bundestag, wo Abgeordnete von Linken und Grünen Aufklärung forderten und die Bundespolizeiakademie ist wieder zur Tat geschritten und hat wieder eine Untersuchung eingeleitet und hat Gutachten eingeholt. Was war das Ergebnis der Gutachten?
Gut, da sollte man nicht den Überblick verlieren, denn es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Gutachten. Also es gibt zunächst mal eine Studie, die gegen Herrn Manninger geschrieben wurde. Das war eine wissenschaftliche Publikation, auch eine in dieser Form mir jedenfalls nicht bekannte. Es war letztlich ein Frontalangriff auf Herrn Manninger, der aber anders als zuvor diesmal in einem wissenschaftlichen Gewand daherkam. Und das Ziel war, dass man ihm sozusagen Verstöße, Fehlverhalten wissenschaftlich nachweist. Das Ganze hat nicht besonders gut funktioniert, denn diese Studie ist tatsächlich zerrissen worden. Zum einen ist eben das dadurch letztlich ausgelöste Disziplinarverfahren ergebnislos geblieben, beziehungsweise endete mit dem Ergebnis, dass keine Verstöße festgestellt und Herr Manninger damit freigesprochen worden ist. Zum anderen ist diese Studie allerdings in der Rezeption auch wissenschaftlich wirklich zerrissen worden, also von den Professoren Jäger und Krause, also zwei wirklich renommierte Politikwissenschaftler, über jeden Zweifel erhaben und auch über die politische Lage hinweg anerkannt, haben diese Studie wirklich komplett auseinandergenommen. Also da hieß es an einer Stelle beispielsweise, es sei ein Pamphlet, das, ich weiß nicht mehr, ob Jäger oder Krause waren, in seiner gesamten Laufbahn noch nie untergekommen war. Also in dieser Studie wurde attestiert, dass sie unwissenschaftlich sei, dass sie politisch motiviert sei und dass die Vorwürfe schlicht falsch sind. Also klarstens wurde diese Studie auseinandergenommen. Nachlesen kann man das alles auf der Website von Herrn Manninger. Der hat das da ganz anschaulich zusammengefasst.
Sie haben uns auch im Vorfeld Ihre Eindrücke zu den Vorfällen erläutert. Sie sagten, das trage Züge einer Kampagne. Welche Anhaltspunkte haben Sie dafür?
Also es begann alles mit einer ganz simplen persönlichen Motivation. Herr Manninger konkurrierte damals mit einem anderen Wissenschaftler um eine Professorenstelle. Und unstreitig kann man, glaube ich, sagen, weil er schlicht besser war. Also das Auswahlverfahren wurde nie juristisch angegriffen. Ja, hat Manninger eben diesen Job bekommen und der Unterlegene wurde dann auch wegen einer anderen Geschichte noch aus dem Dienst entlassen. Er litt also sprichwörtlich den großen Karriereknick. Und dann beginnt es eigentlich, dass ein relativ kleiner Aktivistenkreis eine verhältnismäßig große Wirkung erzeugt hat. Also zum einen hat man es dann eben geschafft, diese dienstrechtliche Untersuchung auf den Plan zu rufen. Damit lief also erstmal ein Verfahren. Unter uns gesagt, das ist relativ einfach. Ich hätte es ja gerade schon mal gesagt, denn wenn solche Vorwürfe im Raum stehen, dann muss natürlich die Dienstherren bzw. die Aufsichtsbehörde in irgendeiner Form ermitteln. Das hat sie auch getan, was natürlich für die Gegner von den Manninger schon mal ein großer Erfolg war, dass man also dieses Verfahren herbeigeführt hatte. So, dann fanden sich auch einige, ich sage jetzt mal, aktivistische Redakteure, die das Thema erstmal auf irgendwelchen mehr oder minder erfolglosen Blogs auf kleiner Flamme verwertet haben. Dann fanden diese Beiträge auch relativ schnell Einzug in den Wikipedia-Artikel unseres Mandanten. Er selbst sprach dann mal, dass dort förmlich zu einer Vandalisierung seines Wikipedia-Beitrags aufgerufen worden ist. So geschah es auch, dass dann wirklich aus einem einstmals guten Wikipedia-Artikel ein sehr, sehr schlechter wurde aufgrund dieser Publikation. Und
wobei ich sagen muss, dass ich den Artikel ja fast noch harmlos finde. Also wir können heute über ihn lesen. Manninger teilt Meinungen der neuen Rechten. Also das ist im Vergleich zu manch anderem Artikel, wo es dann gleich von Rechtsextremismus und rechtsextremer Verschwörungstheoretiker wimmelt, ja noch geradezu harmlos. Aber ich denke, es zeigt schon auf, wie es funktionieren kann. Also dass eine relativ kleine Gruppe, sagen wir mal 5 bis 10 Menschen, inklusive zweier Bundestagsabgeordnete, die dann auch im erweiterten Kreis daran beteiligt sind, dass die dafür sorgen können, dass die Außendarstellung Herr Manningers ja zerstört ist. Denn wer jetzt auf seine Seite geht, Wikipedia-Seite, und das durchliest, denkt sich, meine Güte, mit wem habe ich es denn da zu tun? Letzten Endes ja mit einem südafrikanischen weißen Rassisten. Das wird ja auch suggeriert in der ganzen Geschichte.
Ja, ganz genau. So ein paar größere Medien sind dann auch darauf angesprungen. Wobei bemerkenswert wenige, aber es reicht ja dann, Geschichte zu erzeugen. Und dann kam es noch, wie es kommen musste, dann stellte auch die Fraktion einer Partei, ich war die Linke, damals eine parlamentarische Anfrage. Das ist natürlich dann für sich schon mal eine Meldung wert. Und dann sprang eben irgendwann auch noch die Gewerkschaft der Polizei auf diese Geschichte mit auf und gipfelte darin, dass die irgendeinen Gutachten noch in Auftrag gegeben hatten, dass jetzt Jäger und Krause wiederum widersprechen sollte. Also auch die GdP ist dann zum politischen Player geworden, obwohl es eigentlich überhaupt nichts zu tun hat mit den Kernaufgaben einer Gewerkschaft. Das muss man sich vielleicht mal auch vergegenwärtigen, dass das wirklich unüblich ist, dass die in so eine Streitigkeit mit eingreift, denn eigentlich haben ja ganz andere Dinge zu tun, nämlich sich um die Interessen der Berufsgruppe zu kümmern. Es gibt, das kann man glaube ich so sagen, keinen überlebensfähigen Vorwurf gegen Herrn Manninger, aber sehr wohl eine Diskussion über den Fall Manninger. Und damit hatte seine Gegnerschaft das Ziel im Grunde schon erreicht.
Wir bei Kontrafunk berichten immer wieder über ähnliche Fälle. Also Professor Martin Wagner beispielsweise oder Professor Michael Mayen oder Professor Peter Höris, der aus Würzburg Ähnliches berichtet hat. Und die Spielarten sind eigentlich mal die gleichen. Das Problem sei, dass da irgendwer rechts oder neu rechts sei. Jetzt sind Sie Volljurist, das heißt, Sie haben viele Jahre an Universitäten verbracht und kennen sich in der Wissenschaft auch aus. Ist es denn überhaupt ein Problem, wenn ein Professor konservativ, streng konservativ oder sogar rechts ist?
Nein, also es ist ja auch, und das muss man Herrn Manninger auch nochmal sagen, der Vorwurf lautete ja nie, dass er seine politischen Ideen, soweit er die überhaupt hat, irgendwie versucht hätte, bei seinen Studenten unterzubringen oder durchzudrücken oder dafür zu werben. Und das ist ein Vorwurf, der ja an Herrn Manninger gerichtet so noch nicht mal im Raum stand.
Herr Schmischke, darf ich Sie kurz mitnehmen? Weg von dem Mandanten und weg von dem Fall. Lassen Sie uns mal über das große Ganze denken, wie ich gerade gesagt habe. Wissenschaftsfreiheit und die Debatte der Wissenschaft lebt doch auch von Gegensätzen. Warum darf es denn keinen konservativen oder streng konservativen Professor geben, egal wie sein Nachname ist?
Naja, den darf es geben. Nur wird das eben dann aktivistischen Gruppen, die natürlich dann auch in der Hochschulszene unterstützt werden, skandalisiert. Und damit muss jemand, der sich selbst als politisch konservativ bezeichnet, in der heutigen Welt leben.
Das klingt aber genau nach dem Kulturkampf, der den Rechten unterstellt wird, dass sie ihn führen würden. Aber de facto geht es darum, konservative Kräfte aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens rauszudrängen. Das ist jedenfalls mein Eindruck nach 3 Jahren Kontrafunk.
Es ist auch relativ einfach, muss man sagen, solche Vorwürfe mit derart schwammigen Begriffen zu konstruieren. Also gerade Rechts und Neurechts. Das sind Presse- und äußerungsrechtlich Meinungsäußerungen. Die Anforderungen inhaltlicher Art an die Verwendung dieser Begriffe sind relativ gering. Das heißt, er muss im Grunde nur an irgendeiner Stelle mal in falschem Medium publiziert haben, in einem, das als Rechts oder Neurechts gilt, wohlgemerkt als Wissenschaftler, der ja zusehen sollte, dass er seine Publikationen möglichst breitflächig veröffentlicht. Aber allein das kann reichen, um ihn dann eben als Rechts oder Neurechts zu bezeichnen. Und dementsprechend ist es juristisch auch sehr schwierig, da erfolgreich gegen vorzugehen. Das macht es aber nicht richtiger. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel vielleicht, das ganz anschaulich ist. Da ist immer wieder von Ethnopluralismus die Rede. Ein Begriff übrigens, den der Herr Manninger niemals benutzt hat. Das Einzige, was er eben gemacht hat, und das noch nicht mal irgendwie als wissenschaftliche These ist, die Feststellung ganz am Rande, dass eine ethnisch homogene Gesellschaft weniger anfällig für Bürgerkriege ist. Das ist letztlich eine Binsenweisheit, die er, wie gesagt, nur am Rande festgestellt hat. Er war weit entfernt, damit irgendwie ethnisch homogene Gesellschaften zu fordern oder zum Ideal zu erheben oder ähnliches. Und trotzdem wurde er dann jetzt mit diesem Begriff Ethnopluralismus in Verbindung gebracht. Und damit letztlich, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man, naja, ihn nicht mehr nur bösartig auslegt und das dann künstlich aufblasen muss, sondern dass man ihn eigentlich umdeuten muss, bevor man das, was er sagt, skandalisieren kann. Und das ist natürlich bei solchen Wortschöpfungen wie Ethnopluralismus, wie gesagt, nicht aus der Feder von Herrn Manninger und mit solchen Stempeln, solchen vagen Begriffen wie Rechts oder Neurechts relativ einfach möglich.
Jetzt ist er ja nicht freigestellt, jetzt gibt es aktuell keine Verfahren gegen ihn, keine Untersuchung. Wie sieht's aus? Sind Sie guter Dinge, dass er auch im Jahr 2026 Bundespolizisten ausbilden darf?
Ja, da bin ich sehr zuversichtlich.
Sagt Dr. Christoph Schmischke, Rechtsanwalt von der Kanzlei Höcker. Er vertritt Professor Stefan Manninger. Herr Schmischke, vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Ich bin Benjamin Golmer und das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Abschließend möchte ich Sie auf eine Besonderheit des heutigen Freitags hinweisen. Kontrafunk hat heute einen Schwerpunkt, der sich durch den gesamten Tag zieht. Der Reuß-Prozess. Rund um den sogenannten Reichsbürgerprozess hören wir heute Prozessbeobachter und Beteiligte. Den Anfang hat Gisela Friedrichsen in dieser Sendung gemacht. Heute in 18:20 mit Romy Arndt kommt die Pflichtverteidigerin der Lebensgefährtin von Prinz Reuß zu Wort, Dr. Silvia Schwaben. Und in unserer Sendung Der Rechtsstaat sprechen unsere Kontrafunk-Juristen mit gleich 3 Verteidigern des Prozesses an allen 3 Standorten in Frankfurt, Stuttgart und München. Den Rechtsstaat hören Sie heute um 10, 16 und 22 Uhr.